D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Mit Tom Westerholt am Mikrofon einen schönen guten Abend. Es ist wirklich eine sehr aufregende Sendung heute Abend. Während ich nämlich aus diesen Dampfradios zu euch spreche, aus denen ihr mich gerade hört, bin ich nämlich mit einem anderen abgespaltenen Teil meiner Persönlichkeit in London und stehe jetzt gerade am roten Teppich der Europapremiere von The Avengers Age of Ultron. Vermutlich spricht dieser andere abgespaltene Teil meiner Persönlichkeit sogar jetzt gerade in dieser Sekunde mit Robert Downey Jr. oder Scarlett Johansson. Wer weiß, was die mir erzählt haben, beziehungsweise jetzt gerade erzählen am roten Teppich, bringe ich euch natürlich mit aus London. Da quatschen wir nächste Woche noch ausführlich drüber. In den Film hören wir natürlich trotzdem heute Abend schon rein, startet ja am Donnerstag schon in den Kinos. Age of Ultron, also auch hier heute Abend in eine Stunde Film. Dann habe ich Anna Wollner in den neuen Tim Burton-Film geschickt. Big Eyes heißt der, mit Christoph Waltz und Amy Adams in den Hauptrollen. Da wird uns Anna von erzählen und wir gucken als dritten Kino-Neustart dieser Woche natürlich auch in den Sci-Fi-Thriller Ex Machina. Toller Film. Einen Fernsehtipp habe ich auch noch rausgesucht für die nächsten Tage und Inga Hinnenkamp kommt noch vorbei mit den aktuellen Film-News der Woche. Also eine Stunde Film, Vorhang auf, Bühne frei. Ich wünsche gute Unterhaltung mit dem Teil von mir, der nicht nach London gereist ist.
Ich wurde entwickelt, um die Welt zu retten. Was die Menschen am Himmel sehen würden, wäre Hoffnung. Die nehme ich hin als erstes. Es gibt nur einen Weg zum Frieden. Ihre Auslöschung.
Das darf man schon durchaus bedrohlich nennen, was Ultron da ankündigt. Nach dem ersten Teil von 2012 startet jetzt diese Woche Donnerstag ein zweiter Avengers-Film, Age of Ultron, ab übermorgen dann in den Kinos. Es sind natürlich alle wieder dabei, also Robert Downey Jr. als Iron Man bzw. Tony Stark, Scarlett Johansson als Black Widow, Chris Evans als Captain America, Chris Hemsworth als Thor, Jeremy Renner als Hawkeye und natürlich auch Mark Ruffalo als das große grüne Wutmonster, der Hulk. Wir sehen die Avengers eingangs des Films erstmal bei einem erfolgreichen Streifzug gegen irgendwelche Bösen in einem Wald. Das ist relativ egal, wer das eigentlich jetzt genau ist, gegen den, die da kämpfen. Thomas Kretschmann, deutscher Schauspieler in Hollywood, stellt sich raus quasi als Anführer dieser Bösen. Das ist eine ziemlich krass inszenierte 3D-Kampfszene gleich zu Anfang des Films. Danach geht es dann direkt über in die ausgelassene Siegesfeier in der Avengers-Zentrale, weil diese Gegner werden natürlich relativ mühelos weggefegt. Die Avengers-Zentrale, der ehemalige Stark Tower von Iron Man, beziehungsweise Tony Stark. Und dann aber das. Plötzlich steht da dieses Metallskelett aus Resten eines Iron Man Roboters. Das ist besagter Ultron. Stellt sich raus als künstliche Intelligenz, der auch noch ausgerechnet Tony Stark zum Leben verholfen hat, weil er daran rumexperimentiert hat. Und diese künstliche Intelligenz Ultron in Form dieses zusammengeflickten Roboters, macht sich jetzt relativ schnell vom Acker, verschwindet, zieht sich in die Wildnis zurück und baut dort so eine Art Roboterarmee auf. So, Roboterarmee, logischerweise eigentlich kein Problem für die Avengers mit all ihren vereinten Superhelden-Superkräften. Sie haben aber mit einer Sache nicht gerechnet, dass sich nämlich ausgerechnet zwei harmlos aussehende Teenager Ultron angeschlossen haben und die sehen wirklich nur harmlos aus.
Wanda und Pietro Maximoff, Zwillinge. Mit 10 verwaist, als ihr Haus von einer Granate zerfetzt wurde.
Die kleine Maximoff manipuliert sie stark.
Wie habt ihr vor, sie zu besiegen?
Gemeinsam.
Vor allem diese Wanda Maximoff ist eine echte Gefahr, weil sie nämlich den Schlüssel besitzt, um den Superhelden das zu nehmen, was man mit Muskelmasse und Waffen eben nicht ersetzen kann. Und das ist ihr Selbstbewusstsein. Sie ist durch Telekinese in der Lage, jedem der Superhelden so deren ganz persönlichen Albtraum ins Hirn zu pflanzen. Und das macht sie dann schwach und verwundbar. Insofern ist das in diesem zweiten Teil der Avengers eine sehr gelungene Komponente in der Story. Das ist nämlich mal nicht nur gegen so einen einzelnen, zwar mächtigen Gegner und irgendwie dessen Armee geht, wo von vornherein eh schon klar ist, der wird am Ende besiegt, sondern dass die Helden wirklich völlig ausgehebelt und gegeneinander ausgespielt werden, bis sie dann im totalen Wahn schließlich gegeneinander kämpfen, sich gegenseitig an die Gurgel gehen, wie in dieser Szene hier zum Beispiel Iron Man und der Hulk. Auch wieder so eine gewittermäßige 3D-Action-Szene mit viel CGI, also Computer-Generated Images, mit sehr viel Computertechnik wirkungsvoll in Szene gesetzt. Aber wie gesagt, dieses Aushebeln, dass mit einem Mal die Avengers mehr eigentlich mit sich selbst als mit ihrem eigenen Gegner beschäftigt sind, das macht den Film sehr spannend. Technisch kann man da jetzt sowieso nicht mehr besonders viel zu sagen. Regisseur Joss Whedon, der weiß als Marvel-Experte natürlich ganz genau, wie man so ein bestialisches Effektgewitter so auf die fette Leinwand schmeißt, dass es einem das buchstäbliche Blech wegfegt. Dieses Mal, wie gesagt, von vornherein alles in 3D gedreht und nicht wie beim ersten Film damals nachträglich so mit 3D verwurschtelt. Also Action vom Feinsten, bedient natürlich genau dieses Superhelden-Genre. Also wer das nicht mag, der muss sich jetzt auch mit Age of Ultron nicht abmühen, das wird nichts. Aber wer drauf steht, geht gerne rein. Ich fand's am Ende tatsächlich dann auch nicht zu viel CGI und Hektik, denn es gibt immer wieder auch Szenen, in denen die Comedy oder in diesem zweiten Teil auch nicht zu knapp, halt Drama, das Bedrohliche, auch das Niederschmetternde im Vordergrund stehen. Wo sich die Augen wiederum dann ganz gut von dem Effekt Gewitter erholen können. Also, The Avengers, Age of Ultron, ab Donnerstag neu im Kino. Wer zuletzt lacht, lacht vielleicht am besten.
Wieso fragst du ihn auch?
Eine Stunde Film hier in D-Radio Wissen. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag für euch in Sachen Game of Thrones. Habt ihr mitgekriegt, auch bei uns, die fünfte Staffel läuft ja jetzt mittlerweile in den USA. Jede Folge dann 24 Stunden später, zeitversetzt zuerst bei uns auf Sky und dann nochmal 24 Stunden später zum kostenpflichtigen Download auf diversen Portalen. Trotzdem sind die ersten 4 Folgen der neuen Staffel aber von jemandem geleakt worden und kursieren seitdem im Netz so vor sich hin. Soll angeblich ein amerikanischer Journalistenkollege gewesen sein, der das Wasserzeichen da irgendwie rausgescratcht und diese Folgen dann abgeloadet hat. Bisher weiß man noch nicht genau, wer es ist. Aber mehrere Millionen Mal sind diese 4 geleakten Folgen schon illegal runtergeladen worden. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Tagen in Berlin Nikolai Coster-Waldau getroffen. Dänischer Schauspieler, der in Game of Thrones ja eine der Hauptfiguren spielt, Jaime Lannister nämlich. Der war jetzt in Berlin, um Promo für seinen neuen Spielfilm zu machen. Zweite Chance heißt der, ist so ein wirklich saudüsteres Skandinavien-Drama. Und den habe ich in diesem Zusammenhang dieser geleakten Folgen mal auf diese ganze so Serien illegal im Netz Nummer angesprochen. Und der hat, wie ich fand, was echt ziemlich Erstaunliches gesagt.
That one is unfortunate because once the show airs and then someone uploads it, of course it's wrong, but it's unavoidable, I think, today. You know, Game of Thrones has been the most pirated shows for the last 4 years, and it, of course, one part of you goes, "Well, that's cool," but at the same time, it's still taking money away from the people who make the show, whether it's the artists or whoever.
Also Nikolai Coster-Waldau hat da schon in gewissem Maße sogar Verständnis für die Fans, die es einfach nicht abwarten können und sagt, naja, wenn sowas halt im Netz gelandet ist, was natürlich grundsätzlich erstmal scheiße ist für die Schauspieler, für die Produktion, aber dann wird es halt von den Leuten, die einfach neugierig sind, eben auch runtergeladen. Fand ich eine ziemlich coole Haltung, weil er sagt, ne, also die gucken die übrigen Folgen dann ja eh legal im Netz oder laden sie sich halt irgendwie kostenpflichtig runter. Aber er sagt, er wüsste halt selbst auch nicht, wenn er so ein großer Fan von sowas wäre, ob er nicht auch reingucken würde, wenn er wüsste, dass geleakte Folgen im Netz irgendwo kursieren. Also das nochmal so als kurzen Nachtrag, als aktuellen zum Thema Game of Thrones. Wenn es da irgendwas Neues gibt zur Serie, dann sprechen wir da natürlich hier auch drüber in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ihr befindet euch mitten in eurem Lieblingsdienstagabend der Woche. Die exakte Uhrzeit ist Punkt eine Stunde Film und euer Zuhause im Radio heißt natürlich die Radio Wissen. Neuer Kinostart diese Woche neben den Avengers ist Big Eyes und da sind wir direkt bei einem wirklichen Phänomen. Es ist nämlich einer der eher wenigen Tim Burton Filme ohne seinen Best Buddy und Superstar Johnny Depp. Stattdessen spielt Christoph Waltz die Hauptrolle, den muss man so sagen Kunstschwindler Walter Keane. Ein Film nach einer wahren Begebenheit, besagter Walter Keane hat sich nämlich in den 50er, 60er Jahren jahrelang als Maler feiern lassen. Und zwar als Maler von Bildern, die in Wahrheit seine Frau gemalt hat. Anna Wollner hat sich den ganzen Film angeguckt und hat auch Big Eyes gemacht.
Wieso sind die Augen so übergroß? Wie große fade Lutschbonbons.
Das ist Expressionismus,
wie du sicher gleich erkannt hast.
Also, was sagst du?
Ich sag nein, das ist keine Kunst.
Ist das Kunst oder kann das weg? Eine Frage, die man sich in Big Eyes gerne tatsächlich manchmal stellen würde. Und dabei ist die Geschichte, die Tim Burton hier erzählt und die auf einer wahren Begebenheit beruht, spannender als mancher Sonntagabend-Krimi. Die Malerin Margaret Ulbricht malt immer und immer wieder das gleiche Motiv. Ein Mädchen mit viel zu großen, traurigen Augen. Ihr Erfolg damit ist gleich null, bis ihr Neugatte Walter Keane sich der Sache annimmt. Er behauptet einfach, die Bilder seien von ihm und schon läuft das Geschäft mit dem kindlichen Motiv wie geschmiert.
Wir kriegen $5,000 und doch nicht mal für eins von deinen guten Bildern.
Du meinst eins von deinen guten Bildern?
Ja gut, eins von unseren guten Bildern.
Und was ist mit Ehrlichkeit?
Ach Himmel, auf den Bildern steht Keane. Ich bin Keane, du bist Keane. Von jetzt an sind wir ein und dasselbe.
Keane ist Keane. Wer am Ende den Pinsel schwingt, ist doch egal. Walter genießt den neuen Ruhm. Margaret malt im stillen Kämmerlein weiter und hat nichts von dem Erfolg.
So weit ist es gekommen. Hm? Du bist das einzige Wesen, dem ich mein Geheimnis anvertrauen kann. Also, ich habe sie gemalt. Ja, ich. Jedes einzelne stammt von mir. All die großen Augen von mir. Und niemand außer dir wird es je erfahren.
Das stimmt nicht ganz, denn nach dem Scheitern der Ehe hat sich Margaret an die Öffentlichkeit gewandt. Immerhin ging es auch um ein über die Jahre angehäuftes riesiges Vermögen. Die Bilder vom Mädchen mit den großen Augen hat es wirklich gegeben und in den 50er und 60er Jahren die Massen bewegt.
Das ist völlig verrückt. Wir verlangen jetzt Geld für die Poster. Jetzt ein Nickel, jetzt ein Dime. Ja, verrückt, idiotisch. Aber dann habe ich mir gedacht, würdest du lieber ein Bild für $500 verkaufen oder 1 Million billig reproduzierter Poster? Siehst du, niemanden stört es, wenn es Kopien sind. Die wollen einfach nur Kunst, die sie berührt. Und die können wir dann überall verkaufen. Überall.
Tim Burton selbst ist großer Fan der Künstlerin, besitzt einige ihrer Originalwerke und schafft ihr mit Big Eyes noch zu Lebzeiten ein Denkmal. Dabei konzentriert er sich voll und ganz auf die ungleiche Beziehung zwischen Margot und Walter. Gespielt werden die beiden von der Golden Globe-Preisträgerin Amy Adams und Tarantino-Liebling Christoph Waltz. Während Adams dezent, devot und zurückhaltend spielt, macht Waltz mal wieder das, was er am besten kann, cholerisch sein. Nur wird die immer gleiche Rolle langsam langweilig.
Sie haben keinen blassen Dunst! Warum wird einer überhaupt Kritiker? Nur weil er selbst nichts schaffen kann!
Ach, herrje. Immer diese alte Leute.
Unterbrechen Sie nicht! Sie wissen doch gar nicht, wie das ist, wenn man seine Gefühle nach außen trägt! Unverhüllt! Und die ganze Welt kann sie sehen!
Welche Gefühle? Das ist gekünstelte Schmiererei. Ihr Meisterwerk besteht aus unendlichen Keens und dadurch wird es zu unendlichem Kitsch.
Ein Meisterwerk ist Big Eyes leider auch nicht. Vor allem nicht, wenn man ihn mit anderen Burton-Filmen vergleicht. Es fehlt seine überbordende Fantasie, der Ideenreichtum auf der Leinwand. Christoph Waltz hat dafür eine Erklärung.
You know, Tim is not so much interested in showing you that he's Tim Burton. He is interested in making this movie, and that's how we work. And that's why this triangle, if you want to call it such, is wonderfully balanced and energized and more or less, you know, ego-free. So we can really talk about this. We can get to the bottom of this.
Tim Burton hat sich selbst zurückgenommen, um die spannende Geschichte seiner Lieblingsmalerin zu erzählen. Nur an ein oder zwei Stellen blitzt sein Einfallsreichtum durch. Zu wenig für einen guten Burton. Gut genug für einen sehenswerten Film.
Siehst du, niemanden stört es, wenn es Kopien sind. Die wollen einfach nur Kunst, die sie berührt. Und die können wir dann überall verkaufen. Überall.
Ab Donnerstag überall im Kino, würde Christoph Waltz sagen. Big Eyes von Tim Burton. Danke, Anna Wollner.
D- ARD-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kinder, hier ist D-Radio Wissen mit eine Stunde Film. Ich bin Tom Westerholt und das hier nicht. Das hier ist nämlich Inga Hinnenkamp.
D-Radio Wissen.
Film News.
Ryan Gosling in Blade Runner 2. Dass Harrison Ford immer noch mal will, das wissen wir schon länger. Star Trek 7, Ford ist dabei. Indiana Jones 5, Ford wäre gerne dabei. Blade Runner 2, dasselbe. Ford will, aber nicht allein. Ryan Gosling soll helfen. 1982 war Harrison Ford auch noch jungspundige 40, als er mit seiner Hauptrolle im Blade Runner Kinogeschichte geschrieben hat. Für Regisseur Ridley Scott war es neben Alien der zweite Kultfilm seiner Karriere, wenn auch erst Jahre nach dem mäßigen Kinostart damals. Und jetzt, wo Regisseur und einstiger Hauptdarsteller beide über 70 sind, soll Ryan Gosling die neue Hauptrolle im zweiten Teil übernehmen. Ein Drehstart für Blade Runner 2 ist erst für 2016 vorgesehen. Die Story soll, ähnlich wie jetzt bei Star Wars 7, einige Jahrzehnte nach dem letzten Film spielen. Harrison Ford soll also auch da wieder in seiner Originalrolle zu sehen sein. Er wäre dann 74, Regisseur Ridley Scott 78 Jahre alt und Ryan Gosling? Der wäre dann 35, jünger als Harrison Ford bei dessen erstem Einsatz. Passt doch. Die Ein-Mann-Armee jagt Osama bin Laden. Was wäre das für eine Nummer geworden, wenn die US Army bei der Jagd auf Bin Laden wirklich versagt hätte und der meistgesuchte Terrorist seinerzeit stattdessen tatsächlich von einem schwertschwingenden, bärtigen Zausel zur Strecke gebracht worden wäre? Ja, was wie ein wild ausgedachtes Leinwandabenteuer klingt, wird nun die Verfilmung einer Story mit wahrhaft wahrem Hintergrund. Es gab ihn nämlich wirklich, diesen Handwerker aus Colorado, Gary Faulkner, der sich damals die 25 Millionen Dollar Kopfgeld auf eigene Faust einstreichen wollte. Mit einem Schwert bewaffnet machte er sich auf die Reise gen Hindukusch, um Osama bin Laden zu finden und festzunehmen. Dass diese Mission keinen glücklichen Abschluss fand, das lag damals nicht nur daran, dass die Navy Seals einfach schneller und etwas besser ausgerüstet waren, sondern vor allem daran, dass Faulkner und sein Schwert an der pakistanischen Grenze von der Polizei verhaftet worden waren. Wie das Ganze im Film aussehen soll, wird sich jetzt zeigen. Neben Nicolas Cage, der schon länger als Darsteller von Gary Faulkner feststeht, hat jetzt auch der britische Comedian Russell Brand seine Teilnahme am Film zugesagt. Ein genauer Drehstart ist noch nicht bekannt. Fox Mulder, Hank Moody, Sam Hodiak. David Duchovny ist in seiner Karriere etwas geglückt, was nicht vielen Schauspielern vergönnt ist. Und zwar mit gleich zwei Serienhelden zur Legende zu werden. Er war Agent Mulder in Akte X und wird es demnächst in der Neuauflage der Serie wieder sein. Und er war der chaotische Schriftsteller Hank Moody in Californication. Jetzt versucht Duchovny es mit einer weiteren Serie als Legende, mit Sergeant Sam Hodiak in Aquarius. In zunächst 13 Folgen wird er sich als eben dieser Polizist im Jahr 1967 an die Fersen von Serienkiller Charles Manson heften. Aquarius wird zum Start zunächst auf NBC zu sehen sein. Ab dem 28. Mai ermittelt Duchovny im amerikanischen Fernsehen. Wann die Serie bei uns zu sehen sein wird, steht noch nicht endgültig fest. Für den Serienstar geht es damit Schlag auf Schlag. Kurz nachdem Aquarius gestartet ist, beginnen schon die Dreharbeiten zur Akte X-Neuauflage, wieder zusammen mit seiner früheren Partnerin Gillian Anderson als Agent Scully. Noch nicht genug? Okay, am 12. Mai kommt außerdem auch noch Duchovnys erstes Musikalbum auf den Markt. Das heißt Hell or High Water und besteht aus 12 Folk-Rock-Nummern. Der Kerl kriegt den Hals eben einfach nicht voll.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ich weiß, was der Turing-Test ist. Es geht dabei um die Interaktion zwischen Mensch und Computer. Wenn dem Menschen nicht auffällt, dass sein Gegenüber ein Computer ist, gilt der Test als bestanden.
Und wenn er bestanden ist, was heißt das?
Dass der Computer künstliche Intelligenz aufweist. Entwickelst du eine KI?
Ich habe bereits eine entwickelt. Und während der nächsten paar Tage bist du die menschliche Komponente bei einem Turing-Test.
Ach du Scheiße.
Ja, ganz genau, Caleb. Ach du Scheiße.
Ja, Caleb ahnt aber gar nicht, wie groß die Ach du Scheiße wirklich ist, in der er steckt. Und damit stecken wir, ihr Lieben, in meinem Lieblingsfilm der Woche, Ex Machina. Caleb ist ein 24-jähriger Webprogrammierer, der für seinen Konzernchef Nathan arbeitet. Und diesen Nathan gespielt, großartig gespielt von Oscar Isaac, müsst ihr euch vorstellen als so eine Art Google-Erfinder. Nur, dass diese Suchmaschine, deren Boss Nathan ist, dass die im Film halt nicht Google heißt, sondern natürlich einen Fantasienamen hat. Aber Nathan hat diese Suchmaschine erfunden, ist damit stinkreich geworden, ist wirklich so ein Multimilliardär Web 3.0 Typ, der mittlerweile ganz zurückgezogen lebt, irgendwo im Wald, wo er sich so ein Hightech-Bunker hingesetzt hat, so wirklich, wie man sich das Science-Fiction-mäßig vorstellt. Ein großer Teil dieses Riesen-Laborkomplexes natürlich unter der Erde, nur die Wohnräume, alles so aus Beton und Glas, so ein bisschen über der Erde. Und Caleb, der so ein 24-jähriger, unbescholtener Typ ist, gespielt von Domhnall Gleeson, der wird jetzt zu Nathan dorthin eingeladen. Angeblich hat er bei einem Web-Programmier-Contest gewonnen und wird deshalb auserwählt, zum Chef in dessen Einöde zu reisen. Denn, wie wir gerade eben gehört haben, Nathan hat, behauptet er zumindest, eine künstliche Intelligenz geschaffen. Diese künstliche Intelligenz, wie sich das für einen ordentlichen Science-Fiction-Thriller gehört, hat er natürlich in einen Androiden, also so einen Roboter, reingepackt. Und nicht rein zufällig ist dieser Android eine ziemlich gut aussehende Roboterfrau. Alicia Vikander spielt die. So eine Roboterfrau, die ein menschliches Gesicht hat und auch einen sehr, sehr weiblichen Körper, aber visuell sehr cool dargestellt, aus ganz viel Lichtelementen besteht, durchsichtiger Kunststoff. Falls ihr euch an den Film AI erinnert, müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Weiterentwicklung dessen. Und Calebs Aufgabe ist es nun, angeleitet von seinem Chef, ja, diesen Test zu machen, sich also dieser künstlichen Intelligenz zu nähern und so eine Art Logbuch darüber zu führen, ob diese künstliche Intelligenz wirklich funktioniert, ob es mehr ist als einfach nur eine Maschine. Und schon dieses erste Treffen zwischen den beiden, zwischen Caleb und dieser Roboterfrau, ist sehr, sehr spannend aufgebaut mit einem großen Knistern in der Luft.
Ich bin Caleb.
Hallo, Caleb.
Hast du einen Namen?
Ja. Ava.
Freut mich, dich kennenzulernen, Ava.
Ich freue mich auch, dich kennenzulernen.
Caleb und Ava verbringen von da an viel Zeit miteinander, immer natürlich beobachtet vom Chef von Nathan, der sich mehr und mehr entwickelt zu einem Typ, der nicht nur hochintelligent ist, sondern der auch was sehr Wahnsinniges an sich hat, der ein ganz, ganz genaues Konzept verfolgt, warum er ausgerechnet Caleb auserwählt hat, um Ava zu testen. Oder, die Frage stellt sich natürlich sehr bald, oder hat er Ava auserwählt, um Caleb zu testen? Das Ganze ist ein wahnsinnig böses Kammerspiel. Eigentlich sehen wir auch, abgesehen von ganz wenigen kleinen, unbedeutenden Nebenrollen, immer nur diese drei im Film. Also Caleb und Nathan, die immer mehr in Konflikt miteinander geraten, weil natürlich Caleb auch nicht blöd ist und nach ahnt, welcher Situation er da ausgesetzt ist.
Hast du sie darauf programmiert, mich zu mögen? Oder nicht?
Ich habe sie darauf programmiert, heterosexuell zu sein. So wie du programmiert wurdest, hetero zu sein.
Niemand hat mich darauf programmiert.
Dann hast du dich dafür entschieden? Bitte, natürlich wurdest du darauf programmiert. Von der Natur, deiner Erziehung oder beidem. Ganz im Ernst, Caleb, du fängst an, mir auf die Nerven zu gehen, weil aus dir die Unsicherheit spricht, nicht der Intellekt.
Auf der einen Seite haben wir diesen Nathan von Oscar Isaac gespielt. Diesen einerseits Workaholic Maniac, der vollkommen besessen ist von seiner Kreation, von seiner Ava, die er geschaffen hat, da auch keinerlei Kritik oder ähnliches duldet. Und auf der anderen Seite haben wir Caleb, diesen jungen Programmierer, der fasziniert ist von Ava, der aber auch immer unter der Oberfläche zu ahnen scheint, dass er doch nur eine Marionette in diesem ganzen Spiel ist. Nichtsdestotrotz lässt er sich von vorne bis hinten auf dieses Spiel ein und merkt dadurch auch gar nicht, in welchen Sog er gerät, was Nathans Plan wirklich ist, was er wirklich vorhat. Und wir als Zuschauer sitzen da, krallen uns im Kinosessel fest und sehen ihn sozusagen Hals über Kopf in sein eigenes Unglück stürzen, verstehen aber gleichzeitig auch, dass er gar nicht anders kann, als dieses perfide Spiel von Anfang bis Ende mitzuspielen. Sehr minimalistisch, wie gesagt, dadurch, dass wir eigentlich immer nur diese drei Schauspieler haben, zumindest im Kern diese drei Schauspieler haben. Sehr futuristisch, dieses Anwesen mitten im Wald, dieses Hightech-Labor mitten in der Einöde, in dem sich alle befinden, wo man natürlich als Zuschauer auch ganz schnell rafft, wenn hier irgendwas in die Hose geht, dann gibt es einfach kein Entkommen. Großartiger Film, Ex Machina, ist eine moderne Frankenstein-Story. Natürlich, jemand erschafft ein künstliches Leben und dieses künstliche Leben, das erschaffen worden ist, ist natürlich nicht ohne jedes Problem auf die Menschheit loslassbar. Das merken auch diese drei Beteiligten ab einem gewissen Punkt im Film. Toll gespielt. Tolle Ausstattung, die hat mir mit am besten gefallen. Dieses Futuristische wirkt wahnsinnig gut im Film, sehr auf den Punkt, gutes Setdesign. Die Story ist sehr spannend bis zur letzten Minute des Films. Also diese Woche ganz klare Empfehlung von mir, Ex Machina ist der Film, den ihr euch angucken solltet. Liebe D-Radio-Wissen-Hörer, gebt fein acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Und zwar einen schönen Fernsehtipp für diese Woche. Einen Film, den ich euch ans Herz legen möchte, wo es sich wirklich lohnt, die Glotze einzuschalten. Und zwar am Sonntagabend, Sonntag, den 26. April, also quasi heute in 5 Tagen, 20.15 Uhr, ein sehr großartiger Film, der heißt Jeremiah Johnson. Dazu müssen wir einige Zeit zurückgehen in der Filmgeschichte, denn tatsächlich ist dieser Film, ich habe nochmal nachgeguckt, schon von 1971 und damit sage und schreibe 44 Jahre alt. Das macht ihn aber kein bisschen schlechter, denn aufgemerkt und die Lauscher gespitzt, niemand Geringeres als Sidney Pollack hat diesen Film inszeniert und ebenfalls niemand Geringeres als der fantastische Robert Redford spielt die Hauptrolle. Robert Redford spielt die Hauptrolle. Oder heißt es, Robert Rodford spielt die Hauptrolle? Ihr wisst, was ich meine. Er ist besagter Jeremiah Johnson, so ein ehemaliger Soldat der US-Armee. Der hat im Krieg ziemlich viel Gewalt erlebt und hat es nicht besonders gut verpackt, was ihn dazu gebracht hat, seinem bisherigen Leben, das er gelebt hat, ziemlich den Rücken zu kehren und sich fernab dieser brutalen Kriegswelt ein neues, wie er glaubt, ganz friedliches Leben aufzubauen, nämlich inmitten der Wildnis der Rocky Mountains. Jeremiah lebt hier und führt ein sehr raues, sehr einfaches, aber sehr glückliches Leben als Jäger und Fallensteller und versteht sich sehr gut mit den Indianern dort, adoptiert auch einen Jungen, dessen Eltern bei einem Angriff ums Leben gekommen sind und freundet sich so mit so einem Trapper an. Es sieht alles nach einer gelungenen Situation aus, wo ein Mensch seiner Kriegsvergangenheit entkommen ist und wirklich Frieden findet in dieser wunderschönen Umgebung der Rocky Mountains, wird allerdings, und das ist die Stelle, an der der Film kippt, eines Tages angeheuert, wiederum von der Armee, um so eine Gruppe von Reitern durch ein Tal zu führen. Das Problem ist aber, dass dieses Tal, durch das Jeremiah die Leute führen soll, ein Tal ist, das den Indianern absolut heilig ist. Es ist nämlich der Ort, an dem sie ihre Toten beisetzen. Und als Jeremiah von diesem Ritt zurückkommt, findet er seine Frau und den adoptierten Jungen ermordet vor, was ein Racheakt der Indianer war für die Missachtung ihrer heiligen Stätte. Und das ist dann natürlich der Punkt, an dem Jeremiah in diesen Konflikt gerät, den man an der Stelle erwarten würde. Nämlich, einerseits hat er sich dieses friedliche Leben gemeinsam mit den Indianern hier aufgebaut. Andererseits hat er sich engagieren lassen und hat diesen Fehler begangen, die Indianerstätte, die heilige Indianerstätte zu entweihen. Und steht jetzt in diesem Konflikt, was macht er? Greift er die Indianer an, die sich an ihm gerecht haben? Oder bringt er irgendwie eine Form von Verständnis auf für das, was die Indianer ihm angetan haben. Ist ein toller Film. Ist, wie gesagt, schon ein paar Jahre älter, aber trotzdem 105 Minuten lang. Guckt euch den an am Sonntagabend. Ich habe geguckt, es gibt sonst nichts Besseres im Fernsehen, was man sich angucken könnte. Läuft auf Arte, der Film. Großer Vorteil ist, es gibt wie immer keine Werbeunterbrechung, wie in teilweise anderen Sendern. Robert Redford, wie gesagt, spielt die Hauptrolle. Die anderen Schauspieler sind nicht so wahnsinnig bekannt, ist aber nicht weiter wild. Allein deshalb, weil Sidney Pollack diesen Film inszeniert hat. Und diese Konfliktsituation, in der sich die Hauptfigur befindet, einfach so stark inszeniert. Ich habe den über die Jahre 2-3 Mal gesehen, immer mal, wenn der im Fernsehen lief, interessanterweise. Und jetzt gesehen, dass er Sonntag wiederkommt, und stoße euch an dieser Stelle mit der Nase drauf, euch diesen Film wirklich mal anzugucken. Jeremiah Johnson heißt er, genauso wie die Hauptfigur. Sonntagabend 20.15 Uhr auf Arte. Fernseher einschalten, guckt euch diesen Film an. Das war's von mir für heute. Ihr wisst, ich bin nur zum Teil jetzt in diesem Radio. Der andere Teil von mir ist in London heute Abend bei der Premiere von The Avengers Age of Ultron. Was ich von dort mitbringe, antreffen mit den diversen Stars dieses Films, das möchte ich euch gerne nächsten Dienstag wieder dann um 20 Uhr erzählen. In eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Bleibt mir gewogen und seid gerne nächste Woche dabei, würde ich mich freuen. Für heute bedanke ich mich für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit, wünsche euch einen schönen weiteren Abend und wir hören uns nächsten Dienstag. Macht's gut, bis dann und tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.